Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine. Prolog. Ich fühle mich wie ein Einbrecher, der sich selbst klauen will. Nachts ist der Rosengarten der Akademie noch eindrucksvoller als bei Tag. Zwischen den hohen Hecken leuchten abwechselnd Feuerfelder und Wasserbecken in allen Regenbogenfarben auf. Dazwischen spritzen verschnörkelte Springbrunnen, glitzernde Fontänen in die Luft und herrschaftliche Statuen halten Feuerfackeln mit echten Flammen hoch in den Sternenhimmel. Wäre ich nicht auf der Flucht, würde ich staunend hier herumspazieren. Rasch werfe ich einen Blick zurück nach oben. Der Souffleur steht noch immer an derselben Stelle der Treppe, an der wir ihn zurückgelassen haben, und starrt mir mit seiner schwarzen Theatermaske nach. Zumindest spüre ich seinen Blick auf mir. Denn sehen kann ich ihn unter seiner Kapuze nicht. Alles an ihm ist vollkommen regungslos. Nur der Wind zupft an seiner langen Kutte und lässt sie gegen seine schweren Stiefel flappen. Gänsehaut kriecht mir über den Nacken. Schaudernd drehe ich mich wieder um.
Du führst mich also wirklich heraus. Ich dachte, wir dürfen die Akademie nicht verlassen.
Dürfen wir auch nicht.
Und wieso hältst du es für eine gute Idee, dass ich es trotzdem tue? Der Junge vor mir schnaubt amüsiert.
Ich halte das für keine gute Idee.
Allerdings halte ich es für eine ausgezeichnete Idee, wenn du den Grund dafür selbst herausfindest.
Was willst du mir damit sagen?
Er wirft mir einen langen Blick zu. Genau über seinem Kopf, Millionen von Kilometern entfernt, funkelt der Unstern im Nachthimmel und umgibt seine Haare mit einem blassrosa Leuchten.
Ich will damit sagen, raunt er mit tiefer Stimme, dass du dir den Weg zurück besser gut merken solltest.
Kapitel 1. Vermisst jemand sein Ohr?
Ich werfe einen Blick auf das silberne Tablett und zupfe mit zwei spitzen Fingern etwas runzlige Haut zur Seite.
Ich hätte auch noch ein Auge anzubieten.
Das Ohr zu mir,
ruft ein verzweifelt aussehender Künstler vor einem hell erleuchteten Schminkspiegel. Ich durchquere den Maskenraum des Theaters, der so kurz vor der Generalprobe mit hochkonzentrierten Make-up-Profis vor sich hin murmelnden Schauspielern und jeder Menge blanker Nerven gefüllt ist, und liefere meine Körperteile ab. Also nicht meine Körperteile, natürlich, sondern die Requisiten aus Latex und Gummi, die den Kostümen der Darsteller das gewisse gruselige Extra verleihen. Die Teile werden schon sehnsüchtig erwartet. Van Gogh stützt sich so begierig auf sein angeknabbertes Ohr, dass mir das Glasauge vom Tablett fällt und quer durch den Raum rollt. Ich jage ihm im Zickzackkurs zwischen den Schminktischen hinterher.
Joy, hast du Warzen?
Ruft mir einer der Maskenbildner nach.
Jede Menge.
Beim Fenster bekomme ich das Glasauge endlich zu fassen und puste froschgrüne Glitzerreste aus seiner Iris.
Moment noch, ich habe da was ins Auge gekriegt.
Die Schauspieler brechen ein hysterisches Gekicher aus, was ihr Lampenfieber vor dem großen Auftritt verrät. Grinsend spiele ich mit dem Gedanken, das Glubschauge über meine Schulter zu halten und die nasale Stimme des Intendanten zu imitieren.
Ich sehe, dass ihr hinter beidem Rücken lacht,
als mich etwas vor dem Fenster ablenkt. Die Sonne hängt wie eine blutrote Kugel über dem schiefergrauen Wellen des Bodensees und färbt einen Streifen des Wassers in gleißendes Kupferrot. Obwohl ich seit 3 Wochen hier bin, kann ich mich an diesem Ausblick nicht satt sehen. Natürlich gab es auch in New York spektakuläre Sonnenuntergänge und ebenso in Sydney davor. Doch das kleine Prägrenz im Herzen Europas hat etwas, wovon die großen Weltmetropolen nur träumen können. Sterne. Hunderte, wenn nicht gar tausende Sterne, die jede Nacht wie Diamanten über dem riesigen See funkeln. Schon jetzt blitzt der erste helle Punkt im dunkler werdenden Blau des Himmels auf. Es sollte der Abendstern sein. Genauer gesagt, unser nächster Nachbarplanet, die Venus. Doch der Punkt zieht einen deutlich erkennbaren Schweif hinter sich.
Wie heißt eigentlich dieser Komet?
Frage ich in die Maske, ohne den Blick von seinem weit entfernten Glitzerschweif lösen zu können. Ich konnte im Internet nichts darüber finden. Irgendetwas an seinem Anblick zieht mich seit Wochen magisch an. Wahrscheinlich nur die Faszination eines Stadtkindes, das zu viele Nächte in Theatern und Schminkräumen verbracht hat. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass er etwas Bestimmtes für mich bedeutet. Vielleicht liegt es daran, dass Mom jedes Mal ehrfurchtsvoll die Luft anhielt und meine Hand drückte, wenn wir eine Sternschnuppe sahen. Ich konnte ihren klopfenden Puls bis in meine kleinen Finger spüren. Wenn sie sich zu mir herabbeugte und mir zuflüsterte, dass ich mir etwas wünschen soll. Es ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich noch an sie habe.
Das ist die untergehende Sonne, New Yorkerin,
lacht Van Gogh neben mir.
Habt ihr die hinter euren Wolkenkratzer nicht gesehen?
Ich bin keine New Yorkerin, höre ich mich automatisch antworten. Mit einem merkwürdigen Gefühl der Sehnsucht löse ich mich vom Anblick des Kometen und werfe dem Künstler einen Blick zu. Genau genommen bin ich nicht mal Amerikanerin. Van Gogh zwinkert mir zu.
Dafür klingt dein Deutsch aber ziemlich amerikanisch.
Sag das nicht meinem Dad, brumme ich. Er ist total stolz darauf, dass er mir seine Muttersprache beigebracht hat. Erstaunt zieht Van Gogh die Augenbraue hoch.
Ich dachte, dein Vater wäre Franzose.
Dad hat Mams Namen angenommen. Ich wurde in Paris geboren, aber ich spreche kein Wort Französisch. füge ich rasch hinzu, da die Leute an meinem englischsprachigen Highschool immer eine Kostprobe hören wollten. In all den Jahren habe ich meinen Lebenslauf so oft erzählen müssen, dass ich ihn jetzt ohne nachzudenken einfach herunterrattere. Kurz nach meiner Geburt zogen wir nach London und später nach Buenos Aires, bis Dad seine erste große Rolle am Auckland Theatre in Neuseeland bekommen hat. Danach ging es 1,5 Jahre nach Sydney und vor einem Jahr dann schließlich nach New York. Van Gogh lacht auf.
Paris, London, Buenos Aires, Auckland, Sydney und New York. Klingt so, als wärt ihr auf der Flucht gewesen.
Sagen wir mal so, ich hatte fantastische Ausreden, um meine Dates zu beenden. Also die Dates, die ich nicht nur in meiner Fantasie hatte.
Okay.
2. Es waren nur 2 Dates. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wieder Rumgeknutsche mit diesem Zombie auf der Halloween-Party zählt auch. Ich deute mit dem Daumen zum Fenster hinter mir.
Weißt du wirklich nicht, wie dieser Komet heißt?
Van Gogh linst an mir vorbei.
Ich sehe da draußen leider keinen Kometen. Aber dafür ein paar verdammt hübsche Augen, die dich sehr interessiert mustern.
Ich drehe mich um und zucke zusammen, weil plötzlich ein Gesicht hinter der Scheibe auftaucht. Nur um gleich darauf einen kleinen Herzinfarkt zu kriegen, als mir klar wird, wie außergewöhnlich schön dieses Gesicht ist. Ein Junge in meinem Alter steht draußen, den die Leute an meiner New Yorker Highschool treffenderweise mit fucking hot beschrieben hätten. Wobei er eigentlich nicht heiß aussieht, sondern eher eiskalt. Seine Haare sind so hell, dass sie im Sonnenlicht weiß aufleuchten und seine Augen haben dasselbe glasklare Eisblau, wie ich es in den frischen Gletscherabbrüchen im Süden Argentiniens gesehen habe. Er pocht ans Fenster und lässt mich ein drittes Mal zusammenzucken. Wenn ich mich nicht sofort zusammenreiße, denkt er noch, ich wäre eines dieser lächerlichen Wackelkopfhündchen, die man ins Auto stellt.
Das ist die Maske. Du hast hier keinen Zutritt.
Van Gogh fuchtelt mit den Armen.
Zur Bühne geht's nach rechts.
Der Junge bewegt seine Lippen, aber ich kann ihn durch die dicke Verglasung nicht richtig verstehen.
Soll ich das Fenster aufmachen? Schlage ich vor.
Auf keinen Fall, tönt es im Chor von allen Seiten. Van Gogh schüttelt hektisch den Kopf.
Wir hatten letztes Jahr einen verrückten Groupie hier drin, der sich von Kopf bis Fuß in unsere Schminkfarbe eingerieben hat. Seitdem sind alle Fenster alarmgesichert.
Ich blicke zurück zu dem Jungen, der mich noch immer draußen ansieht, als würde er auf eine Antwort hoffen. Er wirkt eigentlich nicht so, als würde er sich gleich nackt ausziehen und mit Farbe einreiben. Bedauerlicherweise nicht, fügt eine Stimme in mir hinzu. Es ist die gleiche Stimme, die mich dazu überredet hat, mit diesem Zombie herumzuknutschen. Also dem Zombie auf der Halloween-Party und dem Zombie am Bondi Beach, der nur hirnlos vor sich hinstöhnte, als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass ich seine Zahnspange in meinen Haaren verfangen hatte. Van Gogh klopfte gegen das Fenster.
Geh weiter! Zur Bühne geht's nach rechts! Nach rechts!
Das letzte Wort scheint der Jugendliche endlich verstanden zu haben, denn er zeigt mit dem Finger in die angegebene Richtung. Van Gogh nickt übertrieben deutlich. Trotzdem schaut der Junge nochmal zu mir, als würde er auf meine Bestätigung warten. Ich zuckte die Schultern. Schließlich bin ich erst seit 3 Wochen hier und die verschachtelten Irrwege unter den großen Theaterbühnen dieser Welt haben mich schon immer verwirrt. Außerdem hängt meine Fantasie nach wie vor ein wenig an der Vorstellung fest, dass er jeden Moment sein Shirt vom Leib reißen und sich grünen Glitzerpuder über den Bauch reiben könnte. Glücklicherweise kann er keine Gedanken lesen. Er steckt seine Hände lässig in die Jeanstaschen und schlendert gelassen weiter. Allerdings nicht, ohne mir mit seinen eisblauen Augen nachzusehen, bis er um die nächste Ecke verschwunden ist. Als er weg ist, fällt mir der Komet am Himmel wieder auf. Er leuchtet bereits eine Nuance heller und ich muss ein plötzliches Kratzen im Hals wegräuspern. Die letzten Nächte auf dem Dach unseres Wohnwagens, wo ich nach Sternschnuppen und Erinnerungen an meine Mom gesucht habe, haben mir wohl eine kleine sommerliche Erkältung eingebrockt.
Joy, bist du fertig? Fragt jemand von hinten.
Ich drehe mich um und entdecke das sommersprossige Gesicht unseres jüngsten Maskenbildners in der Tür. Sein Name ist Eduardo oder Enrico oder vielleicht auch Emilio oder Edgardo. Leider habe ich genau 4 Sekunden nach der Vorstellungsrunde vor 3 Wochen alle Namen vergessen. Und es war mir zu peinlich, gleich wieder danach zu fragen. Seitdem hoffe ich darauf, dass ihm jemand mit seinem Vornamen ruft. Doch unter den Angestellten der Festspielbühne ist er bedauerlicherweise unter dem Spitznamen bekannt, für den wir uns definitiv nicht gut genug kennen.
Pimmelchen, hast du etwas Latexkleber dabei? Will einer der älteren Maskenbildner wissen, was sofort Schamesröte über möglicherweise Eduardos Sommersprossengesicht treibt.
Seine allererste Aufgabe war es, eine prominente Latexnase herzustellen, flüsterte mir Van Gogh verschwörerisch zu. Sagen wir es mal so, die Form ist ihm nicht ganz geglückt. Sie mussten die Fotos in den Zeitungen verpixeln.
Das habe ich schon mitgekriegt, murmle ich.
Vielleicht Eduardo entgeht das Getuschel nicht. Er beißt sich auf die Unterlippe und kramt in den zahlreichen Taschen seines Arbeitskittels nach etwas Latexkleber.
Oder zumindest nach einem Grund, um mir nicht länger in die Augen sehen zu müssen.
Ich wische das erstbeste Teil von meinem Tablett und halte es hoch in die Luft. Für wen ist, der hellblaue Ziegenbart? Mein Ablenkungsmanöver funktioniert. Die Maskenbildner hören endlich auf, über Eduardo zu tuscheln. Fangen zu meiner Überraschung aber stattdessen an, wie kleine Kinder zu kichern, was an ihrer Nervosität vor dem Auftritt liegen muss. Denn aufklebbare Haarteile sind nun wirklich nicht ganz besonders witzig. Sowas kenne ich von meinem Dad. Kurz vor einer Premiere findet er sogar einen platten Reifen an unserem Wohnwagen zum Brüllen komisch. Van Gogh gluckst vor sich hin.
Das ist für Madame Escalus.
Madame Escalus? Ich mustere den Ziegenbart mit gerunzelter Stirn. In den letzten 3 Monaten, in denen Dad seine Rolle von morgens bis abends vor sich hin gemurmelt hat, war nicht ein Wort über eine bärtige Frau zu hören. Ich wusste nicht, dass sie eine so ausgeprägte Gesichtsbehaarung hat. Die Maske explodierte vor Gelächter. Die Schauspieler krümmen sich auf ihren Sesseln und die Maskenbildner klopfen sich auf die Schenkel. Lampenfieber hin oder her. Das scheint mir nun doch übertrieben. Vor allem, da wir heute nur die Generalprobe haben. Was wird mit denen erst abgehen, wenn prominente Gäste und einflussreiche Kritiker im Publikum sitzen? Ich sollte ihn wirklich unbedingt nach seinem richtigen Namen fragen, Eduardo, kommt zu mir rüber und kratzt sich verlegen am Hinterkopf.
Das ist, nicht für Madames Gesicht.
Verwirrt mustere ich das blaue Haarteil und bemerke, wie mir eine leicht bekleidete Frau vor einem der Schminkspiegel zuwinkt. Ihr hoch aufgetürmte Lockenperücke ist im selben hellblau gefärbt, genauso wie der dünne Seidenkimono, der sich glänzend um ihre Rundungen schmiegt. Sie zwinkert mir im Spiegel zu und deutet auf ihren Schritt.
Oh, oh,
stoße ich hervor. Die Schauspieler lachen so hysterisch, dass die Maskenbildner hastig Abschminktüchlein aus den Behältern reißen und feuchte Augenwinkel betupfen, bevor die Lachtränen das sorgsam aufgetragene Make-up ruinieren können. Nennen wir ihn mal Eduardo. Ist so nett, die Schamhaarperücke aus meiner spontan versteinerten Hand zu lösen und sie Madame Escalus zu bringen. Ich tackere ein tapferes Lächeln auf mein Gesicht, liefere die restlichen Latexteile ab und tue so, als würden mir die eingesaugten Lippen und bebenden Oberkörper der Theaterleiter nicht weiter auffallen. Erst als wir die Maske verlassen und hinter uns der fröhliche Singsang »Pimmelchen und Schamlöckchen gehen durch den Wald« ertönt, gerate ich leicht in Panik. Ich stehe vielleicht etwas auf der Leitung, wenn es um künstliche Körperbehaarung geht, aber mir ist durchaus klar, dass dies die Geburtsstunde eines schrecklichen neuen Spitznamens werden könnte.
Seit wann nennen die dich eigentlich so?
Versuche ich Eduardo in möglichst beiläufigem Tonfall zu fragen, als wir durch die schummrigen Gänge unter der Seebühne gehen. Könnte ja sein, dass die Sache mit der Pimmelnase erst wenige Wochen zurückliegt, die Maskenbildner und Schauspieler über den Festspielsommer alles vergessen und ich deswegen kein großes Fass aufmachen muss. Eduardo wirft mir ein schüchternes Lächeln zu.
Seit 4 Jahren.
Oh Gott.
Ich werde etwas gegen Schamlöckchen unternehmen müssen, keuche ich.
Möglicherweise mit roher Gewalt. Ich habe gehört, die Gefängnisse in Österreich sollen total nett sein.
Die foltern dich mit müffeligem Bergkäse und traditioneller Volksmusik. Wir haben eine der geringsten Kriminalitätsraten der Welt.
Ich muss lachen, was Eduardo überrascht. Offenbar hat er das vollkommen ernst gemeint. Einige Sekunden lang sieht er mich mit großen Augen an, bevor er rasch den Blick senkt und an einem losen Faden seines Arbeitskittels herumfummelt.
Wenn du nichts Besseres vorhast, ich meine, ich würde das echt verstehen, falls du keine Lust hast, aber wenn du das Stück lieber alleine anschauen willst, immerhin spielt dein Dad die Hauptrolle und...
Hey, ich stupse ihn in freundschaftliche Geste von der Seite an. Ich würde mir die Generalprobe total gerne mit dir zusammen ansehen. Eduardos sommersprossige Ohren färben sich in einem tiefen Burgunderrot, das sich leider ziemlich mit seinem fuchsroten Locken beißt. Aber er lächelt mich so nett an, dass ich mich spontan bei ihm einhake und ihn über die nächste Treppe hinauf zur Tribüne ziehe. Zwar bin ich mit meinen ausgewaschenen Jeans und dem hellgrünen Baumwollshirt nicht unbedingt theatertauglich angezogen, allerdings gehe ich davon aus, dass mich mit der Seebühne im Hintergrund sowieso niemand allzu genau ansehen wird. Erst oben fällt mir der Junge mit den eisblauen Augen wieder ein. Mit plötzlichem Herzklopfen streiche ich mir eine Haarsträhne in das Ohr und schaue mich dabei möglichst unauffällig um. Die Sonne hat inzwischen den Horizont erreicht und leuchtet so blendend hell zwischen dem Bühnenbild, dass ich Flecken vor meinen Augen wegblinzeln muss. Doch selbst als ich wieder halbwegs klar sehen kann, entdecke ich nur jede Menge Journalisten und Fotografen, die auf den untersten 2 Sitzreihen der Tribüne Platz genommen haben. Ich frage mich, was der Junge von mir wissen wollte. Irgendwie bezweifle ich, dass es nur der Weg zur Bühne war. Eduardo interpretiert meinen suchenden Blick anders.
Die Plätze hier unten sind zwar am nächsten an den Schauspielern dran, aber die eindrucksvollste Aussicht hat man von weiter oben. Soll ich dir meinen Geheimtipp zeigen?
Ich lächle ihn an. Klar doch. Wir mopsen uns im Vorbeigehen 2 Sektgläser von einem weiß betuchten Beistelltisch und huschen kichernd über die schmucklosen Betonstufen der Tribüne hinauf.
Auf unserer Willkommensführung wurde mir erklärt, dass die Seebühne das ganze Jahr über dem Wetter der Voralpen ausgeliefert ist, weshalb die hochklappbaren Sitze aus nicht mehr theaterhaftem Kunststoff gefertigt wurden. Dafür punktet sie mit dem eindrucksvollsten Hintergrund, den ich je gesehen habe. Den schimmernden Wellen eines unendlich lang wirkenden Bodensees und die schmalen Ufer Deutschlands und der Schweiz zu beiden Seiten, die mit den funkelnden Lichtern kleiner Städtchen besprenkelt sind. Eduardo lotst mich zielsicher durch die leeren Reihen und klappt zwei Sitze runter, die nicht ganz in der Mitte liegen. »Das sieht jetzt etwas schräg aus«, erklärt er mir mit roten Ohren. »Aber das Bühnenbild wird sich im Lauf der Vorführung mehrmals drehen. Von hier aus hast du die beste Sicht auf den Hauptakt und damit auch auf dein Dad.« »Klingt super.« Ich mache es mir im Sitz bequem, sauge die frische Seeluft tief in mich hinein und strecke meine Arme weit in den Himmel hoch. Der Sonnenuntergang leuchtet im Sektglas auf und färbt die Blubberbläschen darin leuchtend rot. Aber noch etwas anderes schimmert durch das Glas hindurch. Ich lasse es sinken, ohne den Blick vom Himmel zu nehmen. Da oben ist er wieder, dieser merkwürdige, rosafarbene Komet, und er strahlt heller als je zuvor. »Was denkst du?«, frage ich in Gedanken versunken. »Ist dieser Komet ein gutes Zeichen?« Der sitzt neben mir knarzt, als Eduardo sich vorlehnt. »Welchen Kometen meinst du?« »Na, den genau über uns. Er leuchtet heute viel heller als gestern Nacht. Vor 3 Wochen war er noch ein winziges Pünktchen.« »Ich sehe ihn nicht.« Eduardo reibt sich die Augen. »Wahrscheinlich sollte ich mir eine neue Brille zulegen. Für mich schauen da oben alle Sterne gleich aus.« Ich runzle die Stirn.
»Du erkennst die Sterne, aber keinen hell leuchtenden Kometen, der einen dicken Schweif hinter sich herzieht?«
»Die ziehen alle Schweif hinter sich her. Einer so unscharf wie der nächste.«
Eduardo zuckt verlegen die Schultern.
»Aber ich bin mir sicher, dass er etwas Gutes bedeutet, wenn du ihn sehen kannst. Denkst du an die Generalprobe? Dein Dad hat auf den größten Bühnen dieser Welt gespielt. Der packt das locker.«
»Du hast bestimmt recht.« Ich halte Eduardo mein Sektglas zum Anstoßen hin. »Auf einen gelungenen Auftritt, oder wie man in New York sagen würde, break a leg, Dad.«
»Hier sagt man halt zum Beinbruch.«
Ich blinze Eduardo leicht verwirrt an, denn seine Lippen haben sich bei diesem Satz nicht bewegt. Überhaupt klang er viel tiefer als sonst. Erst als er die sommersprossige Stirn runzelt und an mir vorbeischiebt, wird mir klar, dass jemand anderes gesprochen hat. Jemand, der auf dem Platz genau hinter mir sitzen muss. Dabei könnte ich schwören, dass der vor einem Herzschlag noch unbesetzt war. Gänsehaut kribbelt mir über den Rücken hoch, während ich den Kopf langsam nach hinten drehe und an eisblauen Augen hängen bleibe. Es ist der Junge, vom Fenster. Seine hellen Haare wehen ihm in der sachten Seebrise über die Augen. Doch er streicht sie nicht zur Seite. Stattdessen spielt er an einem giftgrünen Schlangenlederarmband herum, das in mehreren Reifen um sein blasses Handgelenk hängt. In Italien heißt es in bocca al lupo, was so viel bedeutet wie ins Maul des Wolfes. Fährt er mit zuckenden Mundwinkeln fort. Und im ach so romantischen Frankreich wünscht man sich vor einem Auftritt einfach nur mehrere. Ein Blick gleitet über die Sitzreihen hinter mir, ehe er wie von selbst zurück auf den Jungen fällt. Vielleicht sollte ich fragen, ob er und Eduardo sich kennen, doch aufgrund der Art, wie er den Maskenbildner komplett ignoriert und nur mich ansieht, halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Plötzlich wird mir das Kratzen in meinem Hals wieder bewusst und ich muss dem wilden Impuls widerstehen, mein Sektglas in nur einem Zug runterzukippen. Dies müssen wirklich die allerbesten Plätze sein, murmle ich mit einem ahnungsvollen Ziehen im Bauch. Immerhin sind sonst alle Reihen leer, auf der gesamten Tribüne, mit fast 7000 Sitzen. Dass sich jemand genau hinter mich setzt, das ist doch kein Zufall. Der Junge fängt an zu grinsen.
Das war der Anfang von dem Buch Rosenfluch aus der Romeo und Juliet Society Reihe. Die Reihe umfasst 3 Bücher, das ist natürlich das erste Buch, geschrieben von Sabine Schoder und erschienen im Ravensburger Verlag. Die Geschichte vom ersten Teil hat 410 Seiten und ich muss sagen, die 410 Seiten, die lohnen sich. Für mich hat diese Buchreihe grundlegend 3 Probleme. Erstens, ich habe sie empfohlen bekommen. Also nichts dagegen, dass man mir Bücher empfiehlt, aber ich finde das immer so ganz schlimm. Also jemand empfiehlt dir ein Buch, auch wenn du die Person total gerne hast, du möchtest sie irgendwo nicht enttäuschen. Diese Person empfiehlt dir das Buch, weil sie es einfach toll findet. Das heißt, sie erwartet, es gefällt dir. Sie erwartet, dass du es mindestens genauso toll findest. Und wenn du es nicht toll findest, was sagst du dann? Also ich bin immer so ein People-Pleaser in dem Moment. Ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Deswegen war das so für mich so ein Punkt, warum ich sehr lange gewartet habe, die überhaupt zu lesen. Obwohl die Person, die es mir empfohlen hat, eigentlich wirklich mit mir extrem auf einer Wellenlänge ist. Aber ich muss sagen, sie hatte recht. Hey, die Reihe hat mir gefallen. Ein anderes Problem ist ja grundsätzlich an dieser Reihe für mich gewesen. Es ist eine Reihe. Es ist kein abgeschlossenes Buch. Bei Reihen habe ich immer so das Problem. Einteils will ich sie mir nicht kaufen, weil was machst du, wenn dir das erste Buch nicht gefällt? Dann hast du hier Bücher rumstehen, die wiederum nicht gelesen werden, die du dann wegwirfst. Oder ja, du schenkst sie her, gibst sie in den Bücherschrank. Aber im Endeffekt, ja, rausgeschmissenes Geld für dich. Das ist doof.
Andererseits, wenn ich sie mir nicht gleich kaufe und mir gefällt das Buch und mitten in der Nacht um 3 werde ich fertig mit diesem Buch, habe ich das nächste Buch nicht da. Deswegen sind Reihen für mich immer so ein ganz schlimmes Thema. Und das dritte Problem, nachdem ich in letzter Zeit so Young Adult Bücher gelesen habe, wo ich ja mich sehr gut über das Thema Spaß miteinander haben aufregen konnte, hatte ich eigentlich ein bisschen Tatsache so Bammel davor, dass es da halt auch wieder so drum geht, weil allein das Design, also ich meine, es ist sehr schön. Die Bücher sind schön gestaltet, es ist auch ein farbiger Buchschnitt dabei. Wenn man dann alle 3 Bücher nebeneinander stellt, hat man alle 3 Hauptfiguren dann im Regal stehen. Schaut sehr schön aus, muss ich sagen. Das sind auch die ersten Bücher, die ich so rumstehen habe, dass ich den Farbschnitt sehe, weil ich das echt schöner finde als den Rücken. Aber es hätte halt auch wieder total schief gehen können. Es hätte halt wieder mit nur, na, ihr wisst, ich wurde Tatsache nicht enttäuscht von diesem Buch. Grundlegend baut diese Buchreihe, wie der Name schon sagt, auf der Geschichte von Romeo und Julia auf und dass die beiden ja füreinander im Prinzip Selbstmord begangen haben. Deswegen sind auch sehr viele Triggerwarnungen in den Büchern, weil es halt sehr oft um das Thema Selbstmord und Tod und dieses Ganze geht. Das heißt, Menschen, die das sehr stark dann sich mitgenommen fühlen, sollten diese Buchreihe lieber nicht lesen. Es ist teilweise die ganze Reihe über auch ein bisschen hart. Ich musste teilweise schwer schlucken, weil es nicht nur um diesen Selbstmord geht, sondern es geht auch irgendwann um Aggressionen gegen Tiere und Misshandlung und so weiter. Es ist halt schon harter Tobak, wenn man da sehr empfindlich ist. Ich habe diverse Tränen verdrückt, aber beim ersten Buch ging das noch. Das war noch gar nicht so schlimm, das war noch in Ordnung. Hier geht es halt darum, dass eben alle Nachkommen der Capulets und der Montagues unter einem Rosenfluch stehen. Deswegen heißt das Buch auch Rosenfluch. Und zwar ist das so, wenn nicht alle Mitglieder dieser beiden Häuser in dieser Society sind, die zeitgleich eine Schule ist, ist es so, dass den Mitgliedern der Häuser Rosen im Hals wachsen, die sie ja dann früher oder später ersticken. Und das möchten die natürlich verhindern. Deswegen suchen sie Joy und bringen Joy im Prinzip nach Hause. Dazu muss jetzt erstmal herausgefunden werden, ist Joy denn überhaupt eine Montagu oder eine Capulet? Sie wissen bis jetzt nur, dass sie zu ihnen gehört, aber nicht zu welchem der beiden Häuser. Man findet dann heraus, dass sie eine Capulet ist, weil ihre Mutter eine Capulet war. Und sortiert sie dann logischerweise auch in das Haus Capulet. Die Häuser werden dann jeweils angeführt vom Schlangenfürsten und vom Katzenfürsten. Die erziehungsberechtigten älteren Familienmitglieder der Fürsten sind die Schulleitung, das sind dann die Grafen. Die haben dann auch so die ein oder andere magische Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen und Stimmungen zu erzwingen, was sie das ein oder andere Mal durchaus nutzen oder vielleicht auch öfter. Und natürlich glaubt Joy erstmal an das Ganze nicht, versucht zu flüchten und probiert das dann am eigenen Leib aus, ob die Geschichte über diesen Rosenfluch eigentlich wahr ist. Natürlich wird sie in letzter Sekunde gerettet. Und während sie versucht, ihren Platz in dem Ganzen zu finden und noch von allem überwältigt ist, weil Capulet und Montagu einfach so viel Geld haben, was sie nicht gewohnt ist und sie in eine ganz andere Welt reingeschmissen wird von Verrat, von Beeinflussung und alles, was sie so nur vom Theater her kennt als Schauspielerei, erlebt sie halt jetzt am eigenen Leib. Ihr Vater wird regelmäßig beeinflusst, damit er eben sich keine Sorgen um seine Tochter macht, die plötzlich da in einer Art Internat in Anführungsstrichen gefangen ist und nicht raus kann. Und zu guter Letzt erfährt man dann noch, dass es alle paar Jahre die Verpflichtung gibt, dass man das legendäre Liebespaar findet. Im Prinzip Romeo und Julia. Dieses Liebespaar muss ein Teil aus dem Hause Montagu sein und ein Teil aus dem Hause Capulet. Und deren Liebe muss so stark sein, dass sie füreinander sterben wollen. Wenn dieses Liebespaar gefunden ist und sich füreinander wieder umbringt, dann ist es so, dass dieser Rosenfluch, um den es in diesem ersten Band geht, erstmal wieder für 17 Jahre beruhigt wurde. Dieser Rosenfluch wird von dem Kometen ausgelöst, den Joy die ganze Zeit sieht, den die anderen nicht sehen. Auch hier kommt raus, das können Tatsache nur die Mitglieder der Capulet- und Montagu-Häuser, denn dieser Komet betrifft ja auch nur sie mit ihrem Fluch und das ist der sogenannte Unstern, unter dem diese Häuser stehen. Er gibt ihnen Macht, Geld, Wohlstand und die Möglichkeit, sich durch die Fähigkeit der Komödie oder der Tragödie jederzeit zu heilen und zu stärken. Das heißt, die einen stärken sich durchs Lachen, die anderen stärken sich durch Tränen. Aber dafür verlangt er eben was. Und das sind Leben. Kapitel 44. Der Durchgang ist so schmal, dass ich zu beiden Seiten an den Wänden entlang streife. Kat muss sogar so schief gehen, um mit seinen breiten Schultern nicht irgendwo hängen zu bleiben. Seine kohlrabenschwarzen Haare werden bloß intervallweise von kleinen Öllämpchen beleuchtet. Dazwischen tauchen wir immer wieder ab in totale Finsternis und können nur blind darauf vertrauen, dass sich keine Stolperfallen unter unseren Füßen auftun. Ich wische ein paar Spinnweben vor mir weg. Darf ich ehrlich sein? Ich habe mit etwas anderem gerechnet, als du sagtest, du bringst mich in den Montagu-Flügel. Er wirft ein Grinsen über eine Schulter. Diese Geheimgänge zwischen den Gebäuden sind spitze. Oder es gibt sie überall in der Akademie. Dieser hier führt schnurstracks in den Montagu-Turm.
Ich will mich ja nicht beschweren, murmle ich. Aber der Marmorplatz hätte auch schnurstracks zum Montagu-Turm geführt.
Oh, ich stolpere über eine Unebenheit im Boden, die ich in der Dunkelheit nicht sehen konnte. Kat, der sein Leben hier verbracht hat, muss automatisch darüber hinweggestiegen sein. Er packt reflexartig meine Hand, damit ich nicht hinfalle. Aber ich bedanke mich nur knapp und lasse ihn rasch wieder los. Mir steckt noch zu tief der Moment in den Knochen, als ich vor Lady Capulet und Lord Montagu im Foyer stand, mit rasendem Puls Kats Reaktion abwartete und uns schon dabei sah, wie wir von Sicherheitsleuten zum Ballkomitee geschleppt würden. Aber das war es nicht, was Kat tat. Er hob lediglich seinen Arm und bot mir als mein neuer Fürst seine Hand an. Rhyme war zur Tür draußen, noch bevor ich sie annehmen konnte.
Zugegeben, es gibt schnellere Wege zum Montagu-Turm, meint Kat grinsend.
Aber bestimmt keine mit mehr Spinnweben.
Ich seufze. Sei ehrlich, versteckst du mich vor den anderen Montagus?
Er lacht auf und geht einfach weiter. Wir kommen hinter einem Wandteppich im Montagu-Flügel heraus. Kat steckt zuerst seinen Kopf hinaus, sieht sich nach beiden Seiten hin um und winkt mich rasch hindurch. In schnellen Schritten, bei denen er mehrmals den Kopf über die Schulter dreht, um nach hinten in den Flur zu blicken, lotst er mich zu einer schwarzen Tür mit goldenem Löwenkopfgriff. Er stößt mich so ungeduldig ins Zimmer dahinter, dass ich durch den kurzen Durchgang stolpere und erst auf einem dicken Perserteppich zum Stehen komme. Es ist der rote Raum, der mir nachts schon öfter von Poetrys Balkon aufgefallen ist, weil er die Terrasse davor in feuriges Licht taucht. Hier habe ich Kats kleinen Bruder zum ersten Mal gesehen. Ink kauerte vor einer Feuerschale draußen, die helle Funken in den Nachthimmel stob. Aber das war nichts im Vergleich zu dem Lagerfeuer in diesem Zimmer. In der Mitte des Raums sind meterlange Holzscheite aufgestapelt, an denen tiefrote Flammen bis zu einem weit herabreichenden Kamin emporzüngen. Es riecht nach kühler Abendluft, die aus der geöffneten Terrassentür zu uns hereinströmt. Nach kochendem Harz, das mit Holz eingeschlossen ist, und nach frisch abgebrannter Asche. Es riecht genauso wie der Katzenfürst.
Das ist also dein Zimmer, stelle ich fest.
Kat zieht rasch die Vorhänge zu, die mich an die schweren roten Bühnenvorhänge in Theatern erinnern und uns vor allen Blicken da draußen verlässlich abschirmen. Etwas von seiner Anspannung weicht aus seinen Schultern.
Freu dich nicht zu früh, meint er mit schiefem Lächeln. Ink schläft auch hier. Er ist 12.
Und ich habe keine Ahnung, wie er das anstellt, aber wenn er nach Mitternacht ins Bett geht, schnarcht er wie eine Holzsäge. Wie in jedem Zimmer an dieser Akademie gibt es auch in diesem 4 Betten, die von außen allerdings nicht als solche zu erkennen sind. Sie wirken wie gigantische Tipis, deren feuerrote und orangefarbene Stoffbahnen in kunstvollen Flammenformen nach oben zur hohen Decke hin gedreht sind. Kat deutet auf ein Schlafzelt in der hintersten Ecke, runzelt aber die Stirn, als ihm auffällt, dass die Eingangsvorhänge zur Seite geschoben sind und niemand darin liegt.
Wo steckt der kleine Teufel schon wieder? Er sollte längst im Bett sein,
schimpft er wie eine alte Glucke.
Andererseits ist das vielleicht ganz gut so. Wenn Ink mitbekäme, dass du in unser Zimmer wechselst, würde er für den Rest der Nacht Faltdrähte vor deinem Bett aufspannen und deine Schnürsenkel zusammenknoten.
Weil ich eine Capulet bin? Ich meine, war?
Weil du ein Mädchen bist.
Er zuckt bedauernd die Schultern.
Er braucht noch 1-2 Jahre, um seine Meinung gegenüber dem anderen Geschlecht zu ändern, schätze ich.
Sei froh über seine Unschuld. Ich lasse mich in die dicken Sitzpolster vor dem Feuer sacken und starre in die Flammen. Sie bewahrt ihn vor dem Fluch, davor sich zu verlieben.
Kat entgeht mein kurzes Stocken nicht. Seine dunklen Augenbrauen ziehen sich eng zusammen. Er schiebt seine Hände in die Hosentaschen, schlendert zu mir herüber und lässt seine Stimme eine Spur zu beiläufig klingen.
Du solltest wissen, dass ich nichts mitgekriegt habe, vorhin im Foyer. Du weißt schon. Ich habe weder etwas gehört noch etwas gesehen. Du musst dir deswegen keine Sorgen machen, okay?
Bist du dir sicher?
Flüstere ich ins Knistern der Flammen.
Der Fluch könnte schon bald vorbei sein. Dein Haus wäre bewahrt vor einem weiteren Verlust.
Du gehörst jetzt auch zu meinem Haus,
entgegnet Kat.
Du bist eine Montagu.
Meine Augen füllen sich mit Tränen, die ich mit einem ironischen Auflachen von meinen Wangen wische.
Und was für eine. Siehst du das? Mein Montagu-Blut ist so schwach, dass man mich 2 Monate lang für eine Capulet hielt.
Ich wäre kein besonders großer Verlust für eure Blutlinie.
Ich tue das hier nicht für unser Haus,
erwidert er leise. Als ich aufblicke, hat er sich bereits zu einem der Zeltbetten umgedreht. Er kriecht hinein und hebt etwas Kleines, Wuscheliges von den roten Samtkissen, das er zu mir ans Feuer bringt. Erst als er sich vorsichtig hinsetzt und sich 4 winzige Pfoten in alle Richtungen über seine Hände hinausstrecken, erkenne ich, dass es sich um ein aschgraues Kässchen handelt. Es räkelt sich auf dem Rücken, reißt sein kleines Mäulchen in einem beeindruckenden Gähnen auf und sieht mich neugierig von unten herauf an.
Das ist Fluffy. Er wurde geboren, kurz bevor wir uns auf die Suche nach dir machen mussten. In den Rosengarten lasse ich ihn lieber noch nicht.
Er ist zwar winzig, hasst Capulets aber aus tiefstem kleinem Katerherzen.
Er würde ein Blutbad anrichten, fügt Kat mit unpassendem stolzen Grinsen hinzu. Siehst du, wie ruhig er in deiner Gegenwart bleibt. Er ist der beste Beweis dafür, dass du hierher gehörst.
Kat legt mir Fluffy in den Schoß. Der kleine Kater bleibt im vollsten Vertrauen auf dem Rücken liegen, packt seinen eigenen Schwanz und beißt leidenschaftlich hinein. Seine gelben Katzenaugen bleiben dabei neugierig auf mich gerichtet. Als ich ihn am Hals kraule, bricht er in ein für so kleines Wesen erstaunlich lautes Schnurren aus. Rhyme hatte Balboa im Rosengarten befohlen, sich auf Montagus zu stürzen, fällt mir plötzlich ein. Und genau das hat sie auch gemacht, als sie über mich herfiel. Sie hat ihm aufs Wort gehorcht.
Das sagt gar nichts, entgegnet Kat. Das Vieh ist so blind wie ein Maulwurf. Letzten Herbst hat es versucht, sich mit einem Abwasserrohr in den Duschräumen zu paaren. Die Erstsemester brauchten psychologische Betreuung.
Fluffy räkelt sich über mein Handy hinaus und tatzt nach dem Feuer, als hätte er keinerlei Bedenken, sich mit etwas so Großem und Furchterregenden anzulegen. Kat drückt seine Pfoten sanft zurück und schüttelt den Zeigefinger vor seine Nase. Aber Fluffy interpretiert das nur als Aufforderung, ihm furchtlos in die Fingerkuppe zu beißen.
Es gibt etwas, das ich dir sagen muss,
meint Kat, ohne den Blick von der Katze zu nehmen.
Ich weiß nur nicht, ob heute Nacht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Du hast schon genug durchgemacht.
Ein Stein sinkt mir in den Magen. Meiner Stimme lasse ich das aber nicht anmerken. Ich würde es gerne wissen. Kat krault Fluffys flauschigen Bauch.
Es hat schon bei Poetry keinen Sinn ergeben, aber nachdem wir beide beim Ultimo Ballo miteinander getanzt hatten und nur du zur Ballkönigin gewählt wurdest, wusste ich mit Sicherheit, dass etwas im Auswahlverfahren des Ballkomitees nicht stimmen kann. Dass wir vermutlich angelogen wurden.
Angelogen? Ich schüttelte verständnislos den Kopf. Wieso sollten sie uns über das Auswahlverfahren anlügen? Und vor allem, wieso sollten sie euch anlügen? Die Fürsten? Kat wirft mir einen eindringlichen Blick zu.
Damit wir Fehler machen.
Sie alle lügen. Das hatte der Souffleur gesagt. Meint er damit das Ballkomitee?
Ich versuche nun schon seit Wochen mehr über diese Typen rauszukriegen, fährt Kat fort. Aber in unserer Bibliothek steht nur das übliche Geschwafel über sie. Dass sie unabhängige Schiedsrichter sind, dass sie den Willen des Unsterns ausüben und so weiter. Also bin ich nach dem Ultimo Ballo meinem Vater durch eine der Geheimtüren gefolgt und habe dabei beobachtet, wie er sich heimlich mit jemandem getroffen hat.
Mit dem Komitee?
Nein, Kat runzelt die Stirn. Mit dem Ballkönig der Montagus. Er hat ihn beiseite genommen und ihm deine Schwächen mit äußerster Präzision aufgelistet.
Mein Vater wusste von irgendwoher, dass du nicht unter Wasser atmen kannst. Ein heftiger Stich fährt mir durch die Brust. Aber davon wussten nur meine Freunde und...
Und du? Kat nickt. Das dachte ich mir auch. Deshalb habe ich beschlossen, mich und meine Katzen aus dem Duell rauszuhalten und die Zeit für etwas anderes zu nutzen. Das Haus meines Vaters ist kein wirkliches Zuhause für mich, musst du wissen. Seit ich alt genug für den Schulunterricht bin, wohne ich hier im Turm. Ich kann nicht einfach bei ihm rumspazieren, ohne sein Misstrauen zu erwecken oder von seinen Leibwachen aufgehalten zu werden. Aber ich wusste, dass sein Büro während des Duells mit absoluter Sicherheit verlassen sein würde.
Ich schnappe nach Luft. Also bist du durch diesen Geheimgang rein und hast deinen Panther als Alarmanlage aufs Sofa gesetzt, schlussfolgerte ich. Was hast du entdeckt?
Eine Liste.
Er atmet durch.
Eine handgeschriebene Liste, in einem kleinen Buch, das er in einer Schublade mit doppeltem Boden versteckt hatte. Es waren Aufzeichnungen von Geldbeträgen, allerdings nicht an irgendwelche Konten, sondern an Namen.
Bestechungsgelder für das Ballkomitee?
Kat zuckt die Schultern. Das weiß ich nicht. Ich habe mich an seinem Laptop gesetzt, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Aber kein einziger Name führt mich irgendwo hin. Keine Artikel, keine Social-Media-Seiten, rein gar nichts. Als wären sie allein für dieses kleine Buch erfunden worden. Nur bei einem einzigen Namen wurde ich fündig. Einer gewissen Drusilla Apple Easton.
Diesen Namen habe ich noch nie gehört.
Er klingt nicht nach den Vorlieben der Montagus und Capulets, nicht wahr?
Kat lächelt schief.
Wir haben eine Schwäche für Namen, die im wahrsten Sinne etwas mit unseren Familiengeschichten zu tun haben. So sehr, dass wir auch unseren Kraftquellen dazu passende Spitznamen geben. Bei ihr war jemand äußerst kreativ. Hör nur mal auf die Anfangsbuchstaben aus. Drusilla, Apple, Easton, wurde...
Drapes! Ich schnelle so abrupt hoch, dass Fluffy auf den Boden kullert. Der kleine Kater sträubt sein Fell und verwandelt sich in eine gepuffte Flauschkugel. Doch statt sich an mir für die unsanfte Landung zu rächen, schießt er plötzlich wie ein Pfeil davon, springt mitten in die roten Samtvorhänge und kreilt sich mit tiefster Leidenschaft in den Stoff. Der Vorhang flucht. Besser gesagt, jemand dahinter tut es. Auf Kats Gesicht breitet sich ein überlegenes Lächeln aus.
Du hast nicht ernsthaft geglaubt, dass du dich unbemerkt an mein Zimmer ranschleichen kannst, oder? Höhnt er rüber. Schieb deinen blassen Hintern rein, bevor dich jemand sieht.
Rhyme tritt zwischen den Vorhängen hervor.
Mein Herz stolpert über sich selbst. Kat hatte nicht übertrieben, als er sagte, dass Fluffy Capulets nicht ausstehen kann. Das kleine Kätzchen verwandelt sich in einen Mörderball aus spitzen Krällchen und scharfen Zähnchen, der senkrecht über Rimes lange Beine emporschießt und es ganz offensichtlich auf sein Gesicht abgesehen hat. Rime kann ihn nur mit Mühe abschütteln und ihn gegen eines der Stoffzelte werfen, an dem Fluffy wie eine Klette hängen bleibt und ihn furchtlos anfaucht. Obwohl das nur Sekunden gedauert hat, sehen Rimes Hände aus, als hätte er sie in einen Krallenmixer gehalten. Seine Augen sind ungläubig aufgerissen.
»Was ist das für eine grässliche Kreatur? Hast du die aus dem Ausverkauf der Hölle?«
»Man nennt es Mieze-Kätzchen«, erwidert Kat amüsiert. »Was hast du hier verloren? Wer so spät nachts in meinem Zimmer auftaucht, ist normalerweise hübscher angezogen. Zumindest anfangs«, fügt er grinsend hinzu.
Rimes Miene verfinstert sich. »Du hast schon in deinem Zimmer untergebracht?«
»Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte sie in ein Mädchenzimmer gesteckt?«
Kat hebt eine Augenbraue.
Nachdem sie 2 Monate lang auf der Seite des Feindes war, direkt nach einem Duell, in dem sie einen der liebsten Schüler besiegt hat?
Er schnaubt spöttisch.
Und ich dachte, du magst Joy.
Du hast mich also wirklich vor dem Montagus versteckt, stöhne ich.
Zumindest für heute Nacht.
Kat steht auf, pflückt Fluffy vom Zelt und geht mit ihm zur Tür.
Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen, aber das kann bis morgen warten. Ich gehe meinen Bruder suchen.
Er dreht den Löwenkopfgriff, tritt über die Schwelle und sieht ein letztes Mal zu uns zurück. Im Licht des Feuers leuchten seine Augen wie geschmolzenes Gold.
Ihr habt 5 Minuten.
Dann fällt die Tür hinter ihm zu. Mein Blick schwenkt zu Rime. Ich weiß genau, was ich jetzt gerne tun würde. Es ist so glasklar und lebensnotwendig wie frische Luft zum Atmen. Ich möchte zu ihm laufen und mich in seine Arme werfen, ihn an mich drücken und seinen Duft einatmen. Aber da ist mehr als nur ein Lagerfeuer zwischen uns. Da ist etwas, das wir nicht überwinden können.
»Verleugne deinen Namen«, flüstert Rime über das Knistern der Flammen hinweg.
»Willst du das nicht, schwör dich zu meiner Liebsten, und ich bin länger kein Capulet. Mein eigener Name wird, weil er dein Feind ist, vor mir selbst gehasst. Hätte ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn.« Er gibt ein ironisches Schnauben von sich.
»Ich hielt dieses Theaterstück immer für maßlos übertrieben. Es ist erschreckend, wie gut es plötzlich mein Leben passt.«
Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. »Ich sollte Romeo und Julia wohl doch irgendwann mal lesen.« Rime tritt näher ans Feuer, kommt aber nicht zu mir herum. In seinen eisblauen Augen spiegeln sich Flammen, als würden sie brennen.
Wir sind kein legendäres Liebespaar. Es war nur eine Nacht.
Es war länger als eine Nacht, würde ich gern sagen. Für mich war es länger. Aber was würde das jetzt noch bringen?
Es war nur eine Nacht, stimme ich zu.
Er senkt den Blick.
Trotzdem würde es dem Ballkomitee genügen.
Das lässt mich schlucken. Was tun wir jetzt?
Was wir vorher auch getan haben, antwortet er leise. Wir trainieren, wir tanzen und wir tun unser Bestes, um nicht in einem dieser Duelle zu landen. Vor allem nicht auf gegensätzlichen Seiten.
Mein Herz schlägt mir bis zur Kehle, als mir diese Möglichkeit klar wird. Gegen dich im Rosengarten antreten? Ich lache entsetzt auf. Unmöglich!
Ich weiß.
Er blickt auf mich und lächelt mich an.
Ich hätte schon verloren.
Tränen treten mir in die Augen.
Aber Rime schüttelt sachte den Kopf. Du solltest das den anderen Montagus nicht zeigen, sonst akzeptieren sie dich nie.
Montagus lachen, selbst wenn ihnen nach Heulen zumute ist. Ich drücke mir die Hände auf das Gesicht, als könnte ich meine Traurigkeit in mir einschließen, aber kaum merke ich, dass Rime zurück zur Terrassentür geht, schießen mir noch mehr Tränen in die Augen. Gehst du etwa schon? Er bleibt stehen und sieht zu mir zurück.
Ich bin der Schlangenfürst. Niemand darf mich im Montagu-Turm sehen, sonst bricht die Hölle unter den Schülern aus. Mal abgesehen davon, dass es wohl das Schlechteste wäre, was ich zum Schluss für dich tun könnte.
Zum Schluss? Er atmete tief durch.
Ich bin hergekommen, um mich von dir zu verabschieden. Mein Hals wird eng.
Und du meinst damit nicht bis morgen?
Nein, wispert er. Nicht bis morgen.
Er greift den Vorhangstoff, doch bevor er ihn zur Seite ziehen und hinaus in die Nacht schlüpfen kann, in eine Nacht, die uns für immer trennen wird, laufe ich ums Feuer herum und halte ihn zurück. Warte, Rime, können wir wenigstens Freunde bleiben? Er dreht sich zu mir um und plötzlich, ohne Vorwarnung, beugt er sich zu mir herab und küsst mich auf den Mund. Ein Kuss, der anders ist als unser erster. Hatten wir auf dem Balkon noch ein wenig Scheu davor, uns zu berühren, ist es jetzt genau umgekehrt. Wir haben Angst, uns wieder loszulassen. Zumindest ist das, was ich fühle. Ich schlinge meine Arme um seinen Nacken, ziehe ihn näher zu mir herab und presse meine Lippen gegen seine. Ein sehnsüchtiger Laut entkommt seiner Kehle. Einer, der meinen eigenen Atem schwer werden lässt. Obwohl ich tief im Inneren weiß, dass unser Kuss zu lange dauert, kann ich mich nicht von ihm trennen.
Auch Rhyme schafft es nur in Etappen. Er küsst meinen Mund, meine Wange, meine Schläfe und meine Stirn an der Stelle genau zwischen den Augen. Dann ist er von einer Sekunde zur nächsten einfach weg. Mit wild pochendem Herzen schlage ich die Augen auf. Rhyme verschwindet zwischen den roten Stoffbahnen, als würde der Vorhang ihn verschlingen. Als wäre dies der finale Akt eines Theaterstücks, bei der er von der Bühne tritt. Sein letzter Blick hallt noch in mir nach, als ich längst allein im Raum stehe und dem schweren Vorhang fassungslos dabei zusehe, wie er sachte im Wind schwankt. Still und heimlich flehe ich den Stoff an, er möge nochmals bewegt werden. Ein allerletztes Mal von Rhyme, der zu mir zurückkommt. Aber der Vorhang ist gefallen.